Ich starte mit einer Frage. Und zwar möchte ich von euch gern wissen, wie heißen eure 5 Nachbarn? Oder nennt mir mal 5 Namen von Nachbarn, die um euch herum wohnen. Und ich meine damit nicht den WLAN-Namen, sondern den echten Namen. Es soll heute um Lidl. Es soll heute um Nachbarschaft und um Nachbarn, um den Nächsten gehen. Und ich habe beim Recherchieren, beim Starten, mich so ein bisschen ins Thema einzugrooven, festgestellt, dass schon ganz viel Nachbarschaft präsent ist. Und ich weiß nicht, wer das Portal nebenan.de, Achtung, Schleichwerbung, kennt. Unsere Nachbarschaften wurden ja mittlerweile schon aufgeteilt in kleine Communities, die sich online auch treffen können. Und ich habe ganz interessant bei nebenan.de folgende Situation gelesen. Schlüssel werden ja eigentlich selten aus der Hand gegeben. Umso interessanter klingt das Gesuch bei nebenan.de nach einem Schlüssel für den Schrank von Familie Sonnenschein aus Hamburg. Nachdem die kleine Tochter das Original verspielt hatte, suchte Melanie nach einem Ersatz in der Nachbarschaft. Ihr Gesuch wurde erhört und eine Nachbarin mit dem gleichen IKEA-Schrank meldete sich prompt. Und siehe da, der Schlüssel passte tatsächlich ins Schloss und die Tür öffnete sich. Puh. Da die hilfsbereite Nachbarin einen Zweitschlüssel hatte, schenkte sie Melanie diesen Schlüssel dann auch sogar gleich. Mensch, das ist doch tolle Nachbarschaft. Ich weiß nicht, in welcher Nachbarschaft du wohnst. Wir wohnen wahrscheinlich alle unterschiedlich, ob nun in einem Einfamilienhaus oder in einem Mehrparteienhaus, in einer Doppelhaushälfte, in einer WG, ganz weit oben im Hochhaus, im Studentenwohnheim. Nachbarschaft kann ganz unterschiedlich aussehen. Und ich weiß nicht, was du mit Nachbarschaft assoziierst. Ist es für dich eine Oase der Ruhe oder geprägt von Lärm und Dreck und Unordnung? Ist es ein Ort, wo nette Menschen leben oder wo ordentliches Streitpotenzial ist? Ist es ein bunter Kiez? Vielleicht seht ihr hier dieses schöne Bild, ja, ein bisschen verträumt dargestellt. Oder ist es grau in grau? Wie müsste dein Traumnachbar eigentlich aussehen? Mein Schwiegervater erzählte mir einmal, wie ein Traumnachbar zu einem Trauma wurde. Als er nämlich in seine Stasi-Akten reingucken konnte, da stellte er fest, dass einer seiner engsten Nachbarn ein inoffizieller Mitarbeiter der Staatssicherheitsbehörde in der DDR war. Herr K. verlässt regelmäßig sonntagmorgens gegen 8.45 Uhr mit seiner Familie das Haus. Vermutlich mit dem Ziel eines Besuches einer christlichen Versammlung. Toller Nachbar. Die Bibel sagt ganz viel über das menschliche Miteinander. Sie spricht immer wieder davon, wie wir miteinander umgehen sollen, dürfen, können. Und wenn es um den Nächsten geht oder um Beziehungen, dann geht es natürlich um Beziehungen in den Familien, im Kollegenkreis, in meinem allgemeinen Umfeld, aber eben auch in meiner Nachbarschaft. Wie gehe ich mit den Nächsten in meinem Umfeld um? Die Bibel spricht von 2 Dingen, die für ein gelingendes Leben wichtig sind. Erstens, liebe Gott und zweitens, liebe deinen Nächsten oder liebe deinen Nachbarn, wie es im Englischen besser passt, denn dort heißt es love your neighbor. Bei uns wird Nächster und Nachbar noch unterschieden. Im Englischen ist es der gleiche Begriff, neighbor, Nachbar. Liebe deinen Nächsten, liebe deinen Nachbarn. Die Nachbarn gehören auf jeden Fall dazu. Und es gibt eine Stelle, in der Jesus Christus, als er auf der Erde war, dieses Thema nochmal betont hat. Es gab es schon in den Schriften und im Alten Testament, im ersten Teil der Bibel, schon viele, viele Jahrhunderte. Und es war bei den Menschen geläufig. Aber Jesus nimmt diese Anforderung, dieses Gebot oder diese Einladung noch einmal und bringt sie auf ein anderes Level. Und zwar schauen wir einmal in die Situation rein, in der das geschieht. Es war nämlich so, dass Jesus an einer Stelle von jemandem gefragt wurde, und das können wir mitlesen auf der nächsten Folie. Ein Gesetzeslehrer wollte Jesus nämlich auf die Probe stellen und er fragte, Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus entgegnete, was steht denn im Gesetz? Was sind denn die Regeln? Was hast du denn gelernt? Was liest du dort? Und er antwortete, also der Fragende, der antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Und du sollst deine Mitmenschen lieben wie dich selbst. Du hast richtig geantwortet, sagte Jesus. Tu das und du wirst leben. Die Frage aller Fragen. Was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Um glücklich zu sein? Um eine Perspektive für die Zukunft zu haben? Was muss ich tun, um gerettet zu werden? Hinter dieser Frage steht die Frage aller Fragen, die Frage nach dem Sinn des Lebens. Wozu bin ich da? Warum bin ich hier auf der Welt? Und die Antwort ist, Gott lieben und Menschen lieben. Und das ist eigentlich nicht eine Antwort, sondern es sind zwei Antworten. Und deswegen möchte ich die gerne aufsplitten und mit euch gemeinsam anschauen. Die Frage, was muss ich tun, ist eigentlich diese typische Frage, ich muss was machen. Ich brauche etwas, woran ich mich festhalten kann. Ich möchte etwas tun. Es ist die typische Frage eigentlich aller Religionen. Guter Gott, dort oben, du bist an einem guten Ort. Du bist gut. Und wie komme ich dorthin? Wie komme ich zu dem Ort, an dem ich in Ewigkeit Ruhe, Frieden, Freude, Glück erleben kann? Was muss ich tun, um dahin zu kommen? Und diese Antwort, der erste Teil, heißt ja, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Das ist die Vertikale zwischen Gott und mir. Die Bibel macht allerdings deutlich, dass diese Antwort nicht heißt, ich muss jetzt etwas tun. Denn die Bibel macht deutlich, und das ist die Geschichte Gottes mit den Menschen, Gott hat uns zuerst geliebt. Und ich werde euch jetzt vier Symbole zeigen, die das verdeutlichen, nämlich Gottes Geschichte mit uns Menschen. Ganz am Anfang hat Gott nämlich diese Welt mit ganz viel Liebe und Hingabe und Freude geschaffen. Er hat dich und mich, er hat uns Menschen geschaffen als sein Ebenbild, und zwar mit dem Ziel, dass wir eine Liebesbeziehung zu ihm haben, dass wir im Reinen mit uns selber sind und dass wir im Guten mit unseren Mitmenschen leben. Das war Gottes Ziel am Anfang. Und er hat ganz viel vorbereitet. Damals, so berichtet die Bibel, war alles wunderbar, war alles perfekt. Allerdings haben sich die Menschen damals, und ich glaube, das passiert heute immer wieder, dagegen entschieden, diese Beziehung mit Gott zu führen. Und sie haben sich entschieden, andere Wege zu gehen. Das führte dazu, dass sich eine trennende Kraft zwischen Gott und Menschen gestellt hat. Die Bibel nennt es Sünde oder Schuld. Es bedeutet, dass das Ziel, was Gott mit den Menschen eigentlich hatte, die Menschen nicht erreichen können. Sie verfehlen das Ziel von einer innigen Beziehung mit Gott. Sie leben getrennt von Gott. Und Gott hat diesen Status aber nicht akzeptiert oder einfach so gelassen, sondern er hat gesagt, ich möchte doch den Menschen eine Möglichkeit geben, diese Trennung zu überwinden. Und da hätte er jetzt einen Plan machen können, A bis Z müsst ihr erledigen, damit ihr endlich wieder in Beziehung zu mir leben könnt. Aber Gott hat einen anderen Weg gewählt und deswegen sind wir hier, denn wir feiern Jesus Christus als den, der gestorben und auferstanden ist. Er ist nämlich der den Weg wieder frei gemacht hat. Er hat diese Trennung aufgehoben. Es ist Gottes Angebot, seine offenen Hände an dich und an mich, wieder in Gemeinschaft mit Gott zu kommen. Und Gott hat gesagt, ich habe zwar die Forderung und den Wunsch, dass ich mit dir in Gemeinschaft leben kann, aber ich kann dich nicht dazu zwingen. Deswegen öffne ich dir meine Hände, ich gebe dir ein Angebot, nämlich die Beziehung zu mir durch meinen Sohn Jesus Christus wiederzufinden, der für dich gestorben ist, der für dich auferstanden ist und der für dich Schuld weggenommen hat. Das alles, was du versucht hast, selber zu schaffen und gescheitert bist, da ist Jesus Christus gekommen, um den Weg wieder zum Vater freizumachen. Und Jesus hat, und Gott hat die Hände geöffnet. Es ist wie ein Geschenk, was Gott uns macht, eine Einladung. Und das ist das, was Gott zuerst gemacht hat. Er hat uns zuerst geliebt. Er hat uns zuerst geliebt, immer wieder neu. Und er macht immer wieder neu, auch heute noch, dieses Angebot an dich und an mich. Mit offenen Händen, komm zurück zum Vater. Du darfst zu mir kommen, durch meinen Sohn Jesus Christus. Und die Frage ist nun, wie reagiere ich darauf? Und letztendlich ist alles das, was wir in der Bibel über Gott lieben oder den Nächsten lieben lesen, immer nur eine Folge der Entscheidung, ja, ich möchte mich wieder auf Gott zubewegen und ich möchte dieses Liebesangebot von Gott annehmen. Deswegen die Frage an dich und an mich heute Morgen, will ich mich auf diesen Weg begeben, wieder zurück zum Vater, will ich dieses Angebot annehmen? Diese Trennung zwischen Gott und Menschen hat Gott aufgehoben. Und wir können sie uns nicht verdienen. Wir können nicht dadurch, dass wir jetzt diese Regeln befolgen, diesem Nacheifern, Gott zu lieben und den Nächsten zu lieben, uns irgendetwas verdienen. Diese Barriere, die es zwischen Gott und Menschen gab, die könnten wir damit nicht überwinden. Was wir aber können, ist, Ja zu sagen zu diesem Angebot und zu sagen, ich glaube, dass das, was du dir ursprünglich gedacht hast, Gott, dass das auch wieder heute geschehen kann, im Kleinen und vielleicht mit immer wieder Scheitern, aber ich kann mich auf den Weg machen, zurück zu dir. Und ich kann anfangen, weil du mich zuerst geliebt hast, dich zurückzulieben und auch meinen Nächsten zu lieben. Und da sind wir bei dem zweiten Teil dieses Doppelgebots der Liebe. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Aus dieser Beziehung zu Gott, dieser Vertikalen, kann eine Beziehung auch zu anderen Menschen entstehen. Ich kann die Kraft bekommen, wieder Menschen zu lieben. Aus dieser Vertikale, Gott zu lieben, kann eine Horizontale entstehen, Menschen zu lieben. Das Interessante ist, dass dieses Menschenlieben, was der Mann, der Jesus gefragt hat, ja mit aufgelistet hat als zweites Gebot, nicht eine Reihenfolge impliziert. Oder sagt, das ist das Zweite, was man so auch noch machen sollte. Das Interessante ist, dieses Doppelgebot der Liebe, das bestätigt Jesus als gleich wichtig. Die Beziehung zu Gott ist das, was mir Kraft gibt. Aber genauso wichtig ist es, dass wir diese Liebe weitergeben, dass wir miteinander gut umgehen. Es ist nicht zweitrangig oder der zweite Platz, es geht Hand in Hand, Gott zu lieben und Menschen zu lieben. Das finde ich schon ganz schön krass. Jesus ist in dieser Begegnung mit dem Mensch dann noch ganz konkret und er erzählt eine Geschichte von einem Mann, der in Not ist, wo zwei Leute ihm nicht helfen wollen und der dritte ihn aber hilft, ihn unterstützt und ihn wie als Nachbar, als Nächster, als Mitmensch liebt. In dieser Geschichte wird nochmal deutlich, wie Jesus glaubt, dass Nächstenliebe und die Liebe zu meinem Nächsten aussehen kann. Glaube und die Beziehung zu Gott entfaltet sich in der Beziehung untereinander und zeigt sich darin. Wenn wir, ich weiß nicht, vielleicht ist es für dich auch so ein bisschen abstrakt, was heißt es denn, Gott zu lieben? Vielleicht ist für dich Gott lieben, hier morgens am Sonntagmorgen zu stehen und Gott Lieder zu singen. Ist es vielleicht die stille Zeit, die persönliche Zeit, die du jeden Tag mit Gott machst? Ist es vielleicht das Hoffen und das Beten und Ringen um andere Menschen, die Beziehung zu Gott, das, was die Beziehung zu ihm prägt? Das ist aber eben nur ein Teil und der hat häufig etwas, so wie es eben in der Vertikalen ist, zwischen Gott und mir zu tun. Der Glaube entfaltet sich erst in meiner Beziehung zum Nächsten, zu meinem Mitmenschen und zu meinem Nachbarn. Gott hat die Nachbarn nicht gemacht, um mich zu ärgern, sondern er hat sie gemacht, damit ich sie lieben darf. Glaube und eine Beziehung zu Jesus Christus drückt sich im Umgang mit meinem Nächsten aus. Und das gilt, wie ich schon gesagt habe, in der Familie, im ganz engen Kreis, aber eben auch in der Nachbarschaft, dort, wo ich Menschen begegne. Und wie geht das, meinen Nachbarn zu lieben? Den Meckerpott von nebenan, die laute Familie von oben drüber, die Schnarchnase, die mir immer den Parkplatz wegnimmt, Das kann eine Herausforderung sein, oder? Also ich weiß nicht, wo ihr wohnt, aber ich kenne einige Herausforderungen. Manchmal ist es auch der spießige Gärtner, der dann immer auf den Rasen guckt und sagt, oh, da ist aber ganz schön viel Unkraut bei dir auf dem Rasen. Oder es ist eben ja, einfach der, der gar kein Interesse daran hat, überhaupt irgendwelchen Kontakt zu dir zu haben. Es gibt so viele Beispiele. Und was ich jetzt euch mitgebracht habe, ich habe euch ein paar Beispiele mitgebracht, wie ihr ganz konkret und vielleicht ganz praktisch einander dienen könnt in eurer Nachbarschaft, in eurem Umfeld. Und das Erste, was ich euch mitgebracht habe, ist das hier. Das ist eine Grasschere, Grasnarbenschere, Heckenschere. Ja, also ich mache damit die Rasenkanten. Das ist nicht meine. Die habe ich mir ausgeliehen. Von meiner Nachbarin. Teilen ist in unserer Nachbarschaft zum Glück großgeschrieben. So haben wir dann nur eine Schubkarre in der Nachbarschaft und auch nur einen elektrischen Vertikutierer. Wunderschön, wenn man in der Nachbarschaft etwas hat zum Teilen. Ob nun selber Nutznießer zu sein oder selber was abzugeben. Teilen ist eine wunderbare Gelegenheit, Kontakt in der Nachbarschaft zu haben und ein gutes Nachbarschaftsverhältnis aufzubauen. Ob es nun die Gartenschere ist oder die Heckenschere oder der Rasenmäher oder eben Sonstiges. Das Zweite, was ich mitgebracht habe, ist dieses Kaffeeservice hier. Und das soll für Zeit stehen, die man miteinander teilen kann. Man kann nicht nur Gegenstände miteinander teilen, sondern Zeit. Wir leben in einer Nachbarschaft, wo es auch ältere Menschen gibt und das Thema Einsamkeit und Alleine sein ist ein Riesenthema. Und ich wette, bei euch auch. Denn es ist etwas, was in unserer Gesellschaft, in unserer Zeit, in unserer Stadt, egal ob man in Teltow oder in Kleinmachnow oder in Steglitz wohnt, immer ein Thema. Zeit zu investieren und einfach mal die Nachbarn einzuladen auf einen Kaffee, ganz unkompliziert, ohne große Torte und am Sonntagnachmittag, sondern vielleicht am Donnerstagnachmittag, weil ältere Leute dort auch Zeit haben, ist eine gute Möglichkeit, der Einsamkeit zu begegnen und Nachbarschaft zu pflegen. Es kann auch mal das Gespräch 5 Minuten am Gartenzaun sein, aber sich gemeinsam hinzusetzen und vielleicht eine Tasse Kaffee oder Tee zu trinken, ist eine gute Gelegenheit, sich Zeit zu nehmen füreinander und Nachbarschaft zu pflegen. Ich habe hier Gartenschlauch und Gießkanne mitgebracht. Wir freuen uns immer, wenn unsere Nachbarn in der Zeit, wo wir nicht da sind, vor allen Dingen in der Sommerzeit, uns helfen und uns unterstützen. Sie sind dann nämlich die Urlaubsvertretung beim Gießen des Gartens, der Beete, der Blumentöpfe. Ich weiß nicht, wie es bei euch in der Nachbarschaft aussieht und ob ihr einen Garten habt oder vielleicht nur einen kleinen Balkon, aber Pflanzen gehen ganz schnell ein, denn sie brauchen Wasser. Und dieses Helfen unterstützen, gegenseitiges Helfen unterstützen, ist eine tolle Sache. Und das kann nicht nur das Gießen im Garten sein, es kann auch das Paket annehmen sein, es kann die Einkäufe in den 4. Stock zu tragen von der älteren Nachbarin unten drunter, es kann Babysitten sein oder sonstige Nachbarschaftshilfe. Es ist eine wunderbare Gelegenheit, Liebe und Nachbarschaftshilfe zu zeigen, indem man ganz praktisch fragt, okay, wie kann ich denn helfen? Wie kann ich helfen? Und manchmal ist noch wirkungsvoller, es andersrum zu haben und zu machen. Wir brauchten vor kurzem ein paar Koffer. Und wir haben bei nebenan.de gefragt und haben um Hilfe gefragt. Und ihr glaubt nicht, wie coole Kontakte dadurch entstanden sind, weil Leute plötzlich gemerkt haben, oh, sie können was helfen und sie haben noch einen alten Koffer im Keller und wir brauchten Koffer. Wir wurden angeschrieben und da gab es die ein oder andere echt gute Begegnung mit Nachbarn, einfach weil wir um Hilfe gefragt haben. Menschen haben grundsätzlich ein Bedürfnis, einander zu helfen. Deswegen scheut euch nicht, einfach um Hilfe zu fragen. Nicht nur selber zu helfen, sondern um Hilfe zu bitten. Um Hilfe zu bitten. Eine tolle Gelegenheit, um in Kontakt mit Nachbarn zu kommen. Was ich euch noch mitgebracht habe, ist hier eine ganze Menge Grillzubehör. Leben miteinander feiern. Nicht nur auf dem Kaffee, sondern wirklich Leben miteinander teilen. Eine Party machen, Geburtstag feiern oder das Geburtstag des Kindes feiern, die Geburt des Kindes feiern. Einfach Leben miteinander teilen. Es ist eine tolle Gelegenheit, zu besonderen Ereignissen die Nachbarschaft einzuladen und nicht nur die Familie. Nachbarschaft, Leben heißt auch Leben miteinander teilen. Und so gut es eben Partymöglichkeiten gibt für Geburtstage, wo man grillen kann oder ein Buffet aufbaut oder gemeinsam ein Gartenfest veranstaltet, so gibt es auch manchmal Momente, wo eben Leben miteinander teilen nicht Freude und Party ist, sondern auch das Trauern oder das Miteinander leiden und Anteil haben eine Möglichkeit ist, Nachbarn kennenzulernen und Nachbarschaft zu leben. Als wir noch nicht in Berlin gelebt haben, da haben wir auch in einem Mehrparteienhaus gelebt. Und da haben wir nach 2,5 Jahren unsere Nachbarin gegenüber erst wirklich kennengelernt, als ich einmal rüberkommen musste und ihr helfen musste, ihren bettlägerigen Mann vom Fußboden wieder ins Bett zu schaffen, weil sie es allein nicht geschafft hat. Und wir haben dann Kontakt aufgebaut und ich habe gemerkt, wie sehr sie unter dem Leben gerade leidet, weil sie Hilfe braucht, weil sie ihren Mann seit Jahren pflegt. Hätte sie diese Hilfe nicht eingefordert oder gefragt, hätten wir nicht angefangen, so an dieser Stelle Leben miteinander zu teilen, wären wir nie so in Kontakt gekommen. Hier in Berlin habe ich die Möglichkeit gehabt, einmal einen Mann länger zu begleiten, der im Sterben lag. Und ich konnte zu ihm noch kurz vor seinem Tod hingehen, für ihn beten und einfach da sein und ihm gute Worte zusprechen. Leben miteinander teilen, Leben miteinander leben, ist für mich auch etwas, was in der Nachbarschaft gelingen kann und eine gute Möglichkeit ist, Nachbarn zu lieben. Gott lieben und Menschen lieben. Gott lieben und Menschen lieben ist die herzliche Einladung an uns. Wir können sonntagmorgens singen und beten und wir können aber auch am Montags unseren Nachbarn ein guter Nachbar oder eine gute Nachbarin sein. Das gehört nämlich zusammen. Unser Auftrag ist, Gott zu lieben und aus dieser Liebe heraus Menschen zu lieben und unsere Welt zu verändern, ein Stück besser zu machen, diese Welt zu prägen durch die Liebe Gottes, die er uns geschenkt hat. Ich bete noch kurz. Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass wir nicht alleine in dieser Welt sind, sondern dass wir Gemeinschaft leben können. Und manchmal ist es in Familie oder in Gemeinde oder in meinem Sportverein einfacher als in meinem Nachbarschaftsumfeld. Nachbarn sucht man sich meistens auch nicht aus. Aber du hast uns hingestellt in eine Nachbarschaft und du lädst uns ein, neu auch für unsere Nachbarn, für unsere Nächsten da zu sein. Herr, und ich bete darum, dass wir ganz neu auch einen Blick für die Menschen und die Nöte in unserem Umfeld erkennen und entdecken und verstehen, was es heißt, unserem Nächsten zu dienen, unseren Mitmenschen zu dienen, sie zu lieben. Ich bete darum, dass unser Antrieb nicht das ist, dass wir irgendwas erreichen oder dir damit besser gefallen wollen, sondern dass wir es aus der Liebe und aus dem, was du für uns getan hast, heraus verstehen und anwenden in unserem Umfeld. Ich bete darum, dass du uns neu die Möglichkeit gibst und uns Türen öffnest, in unsere Nachbarschaft hineinzuwirken. Denn du möchtest, dass Menschen gut miteinander zusammenleben. Du möchtest, dass deine Liebe verteilt wird, auch ganz praktisch durch Nachbarschaftshilfe und durch Nachbarschaftsleben. Segne uns an diesem Tag. Und wenn du uns gebrauchen willst in der nächsten Woche, dann zeige du uns wo. Amen.